Ja, der Herr segne die Kinder und uns. Schön, dass wir wieder beisammen sind und dass wir uns wieder um Gottes Wort scharen und dass wir biblisch handeln und Gemeinschaft haben miteinander, so wie das die erste Christenheit auch getan hat. Und sogar Abendmahl haben wir heute. Also wir sind heute voll im Trend, voll biblisch. Apostel haben wir keine hier, das mangelt aber. Wir haben die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Die Lehre kommt aus dem Wort, da stecken die Apostel drin. Gut, heute Morgen geht es um das Thema Anbetung. Und wir haben ja schon in der Anmoderation was gehört über Gebet. Und das passt auch ganz gut. Und ich würde sagen, wir lesen einfach mal den Text und dann steigen wir ein in dieses Thema. Gut, lass uns doch nochmal kurz aufstehen. Genau. Der Text ist Johannes 4, 23 und 24, Johannesevangelium. Da geht es um Jesus, der mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht. Und es geht auch dort um das Thema Anbetung. Und da heißt es, es kommt aber die Stunde, sagt Jesus, und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. So, lasst uns noch mal beten. Herr Jesus, danke für diese Worte, die du uns hinterlassen hast, dass du uns aufgeklärt hast, was wahre Anbetung ist. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns Gnade schenkst, dass auch das Thema Anbetung für uns zu einem Generalthema werden soll und werden kann und werden darf. Ja, Herr, wir möchten darum bitten, dass wir hineinkommen in die wahre Anbetung, damit wir dir näher kommen und dass wir dich erleben in der Anbetung, dass wir dich spüren, dass wir erkennen, wer du bist und wer du für uns sein willst. Segne, Herr, das Wort, lass es lebendig werden, beschenke du uns mit reichhaltiger Nahrung. Dafür danken wir dir jetzt schon. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Irgendwo haben wir ein Echo, finde ich, ein Feedback. Ja, so ist besser. Ja, Anbetung. Bist du ein wahrer Anbeter? Hast du dich das schon mal gefragt? Also wenn ich dich, wisst ihr, Christsein ist was Reales. Das ist nichts für Kirchen, Bänke und Rituale. Sondern natürlich haben wir auch Rituale, wenn wir Abendmahl machen. Aber Christsein, das ist was Lebendiges. Das darfst du gerne übersetzen. Ja, Christsein ist was Lebendiges. Hey, wenn der Heilige Geist wirkt, du, dann kannst du nicht schlafen. Glaubst du? Dann kannst du nicht schlafen. Also wenn ich Shando beten höre, der ist fit, der ist top, der ist richtig präsent und da. Und das gefällt mir. Und das ist das, was der Geist Gottes tun will. Er will uns lebendig machen. Er will, dass wir begeisterte Nachfolger Jesu sind. Nochmals die Frage, hat sich im letzten Jahr 2023 dein Gebetsleben verbessert und verändert? Denk mal drüber nach. Das fragt mich immer die Bundesleitung. Hat sich das Gebetsleben in der Gemeinde verbessert? Das muss ich Antwort geben. Also, ist gar nicht so abwegig. Die wollen wissen, ob es bei uns geistlich vorwärts geht. Bist du ein wahrer Anbeter? Machen wir mal Bestandsaufnahme. Also, ich komme aus einer anderen Tradition. Da gibt es so eine Art Rosenkranzgebet. Und da sagst du immer so gleiche Verse. Ja. Es ist so ein bisschen monoton. Und das fordert einen heraus zum Durchhalten, weil es nicht so spannend ist. Aber Jesus sagt, hey, wenn ihr betet, dann plappert nicht wie die Heiden. Immer dasselbe. Hey, wenn ihr betet, dann sagt unser Vater im Himmel. Ist Jesus dein Vater geworden? Ist der Vater im Himmel dein Vater geworden? Ist Jesus dein Erlöser geworden? Dein Name werde geheiligt. Das heißt, wir können im Gebet Jesus ehren, indem wir seinen Namen heilig halten, indem wir seinen Namen, indem wir ihn wertschätzen, indem wir ausdrücken, wie sehr wir ihn wertschätzen. Das ist ein Inhalt für Gebet. Anbetung. Anbetung, beten. Beten heißt eigentlich generell in Verbindung treten mit Gott. In Verbindung treten mit Gott. Kommunikation mit Gott. Und es hat verschiedene Varianten. Die Fürbitte, die Danksagung, Eucharistie, sagen manche. Fürbitte, Danksagung, Flehen, aber auch Anbetung. Auch. Und ich glaube, unser Christsein bekommt eine völlig neue Dimension. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, in die wahre Anbetung. Wisst ihr, als ich so überlegt habe, wo ist der Unterschied? Wie kann man das deutlich machen? Da fiel mir ein Thema ein, das, mit dem ich eigentlich überhaupt nichts am Hut habe. Da kannst du mich nicht hinterm Ofen verlocken. Und das ist das Thema Fußball. Das ist für mich gar kein Thema. Das ist, also ich hab vielleicht im Leben mal 2, 3 Weltmeisterschaftsspiele angeschaut, aber ansonsten, wohne ja ganz in der Nähe vom Sportplatz. Aber eines kann man von dieser Fußballgeschichte lernen. Wisst ihr, im Stadion, da gibt es eine gewisse Atmosphäre, ja, eine gewisse Spannung. Wer schießt ein Tor, wer gewinnt? Und dann mit der Zeit, je länger das Spiel ist, je mehr das Ende kommt, wird es immer spannender. Ja? Schaffen die noch den Ausgleich und so weiter. Und wisst ihr, die auf den Rängen, die wissen oft am besten, wie die Spieler unten spielen sollten. Weil die sehen es ja von oben und der hat wieder was, der hätte es besser machen sollen und den Pass besser schießen und, und. Von außen betrachtet denkt man, man weiß es besser. Aber wer würde die vielen Trainingsstunden mitmachen und selber spielen? Das ist die Frage. Zugucken und besser wissen ist eine Sache. Und so ist es auch im Reich Gottes. Im Reich Gottes von außen betrachtet, wenn irgendwelche Akteure da vorne was machen, das ist eine Sache. Aber selber dazu beitragen, dass Reich Gottes gebaut wird, dass ich in die Anbetung komme. Ist schön, wenn Chandor wunderbar in der Salbung betet. Aber du, hallo? Ja, wir müssen auch mal ehrlich sein zu uns selber. Bin ich jemand, der andere auferbaut durch mein Gebet? Und das sage ich jetzt nicht anklagend. Ich sage das einfach, dass wir uns selbst vor Gott prüfen. Ist da bei mir vielleicht eine Weiterentwicklung notwendig in meinem Gebetsleben? Gibt es da noch eine neue Dimension, die ich erreichen könnte, die Gott mich hinführen möchte? Warum reden wir überhaupt über Anbetung? Es gibt so viele Themenbereiche im Reich Gottes. Wir haben die vergangenen Wochen viel über das Thema Lehre über die letzten Dinge, die sogenannte Eschatologie, das haben wir mittwochabends besprochen. Über die letzten Dinge, da gibt es viele interessante, spannende Dinge, die in der Zukunft liegen. Das ist eine Sache. Wie man zum Glauben kommt, ist eine andere Sache. Aber die Frage ist, wie praktiziere ich mein Glaubensleben mit Gott? Das ist eine Sache, die ständig präsent sein sollte. Und da gehört das Thema Anbetung dazu. So, Anbetung, da geht es um Praxis im Christsein. Und da gilt es auch, Wachstumsschritte zu vollziehen oder sich hineinführen zu lassen vom Geist Gottes. Eigentlich redet hier in diesem Johannes 24 Jesus mit einer Samariterin, eine Frau, die eigentlich 5 Männer hatte und den sie jetzt hat, das ist auch nicht ihr Mann. Und so Jesus in der Mittagszeit ist unterwegs von Galiläa nach Judäa, kommt in Samaria vorbei am Jakobsbrunnen und sagt, hey Frau, kannst du mir mal Wasser schöpfen? Und sagt die, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Und sowieso, wieso redest du mit einer Frau? Das ist eigentlich nicht üblich. Wieso redest du mit mir? Und dann dreht Jesus den Spieß rum und sagt, hey, wenn du wüsstest, ich habe Wasser, von dem du nicht mehr durstig wirst. Und dann sagt die Frau, hey, gib mir das Wasser. Und dann sagt Jesus, geh nach Hause und hol deinen Mann. Sagt, ich habe keinen Mann. Das war aber nur die halbe Wahrheit. Ja, wir sind manchmal wie mit der Ehrlichkeit, das ist so eine Sache. Ne? Ich habe keinen Mann. Ja, hast richtig gesagt. Du hast keinen Mann. 5 hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Die Frau sagt, hey, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ja, unsere Väter haben auf dem Berg da angebetet, Gerizim. Und Jesus sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Also, es geht nicht, da hat sich eine Änderung vollzogen im Thema Anbetung. Und zwar, nicht mehr der Ort ist entscheidend, sondern die Herzenshaltung. Früher ging es darum, man hat, das ist mein erster Punkt, Anbetung in Geist und Wahrheit. Nicht der Ort, sondern die Herzenshaltung ist entscheidend. Früher ging es darum, im Zelt der Begegnung, also als Israel aus Ägypten ausgezogen ist, in die Wüste, da gab es das Wüstenheiligtum, das Zelt der Begegnung, also die Stiftshütte, und das war eigentlich, wo die Bundeslade drin war, und das war dann der Ort, wo Gott gesagt hat, da will ich wohnen. Da war der Ort Anbetung. Später haben sie den Tempel gebaut, und dann war in Jerusalem der Ort der Anbetung. Also man hat irgendwo, da wo Gottes Gegenwart war. Deshalb liest man auch die Wallfahrtspsalmen die Psalmen in den 100er Zahlen, 120 bis 150, die Wallfahrtspsalmen circa. Die Israeliten sind in bestimmten Zeitabständen zum Tempel gepilgert, weil dort war der Ort der Anbetung. Und Jesus sagt, hey, pass auf, es gibt eine Veränderung in der Heilsökonomie. Und zwar, jetzt geht es nicht mehr an einen Ort zu gehen, um anzubeten, sondern es kommt darauf an, wie ich bete, nämlich im Geist und in der Wahrheit. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten wollen, müssen in Geist und in Wahrheit anbeten. Als Jesus seinen 3-jährigen Dienst fast beendet hat, in Matthäus 21, eigentlich, das ist auch so die Zeit, wo, heute haben wir ja Palmsonntag, so in der Zeit, da heißt es, Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Und dann sagt Jesus, Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus, hat er den Juden gesagt. Die haben das Reich Gottes, die haben das Tempelareal wie so ein Marktplatz gemacht. Ein Marktplatz haben die draus gemacht. Die haben Tiere verkauft, dass die Pilger Opfer bringen konnten. Und es gab Geldwechsler, die das Geld gewechselt haben. Und Jesus hat es nicht gefallen. Er hat diese Tische umgeworfen. Das wäre ein anderes Thema. So, nicht der Ort ist ausschlaggebend, sondern Gott. Es geht um unsere geistliche Haltung. In Geist sollen wir anbeten. Der Geist weist darauf hin, auf welche Stufe, in welcher Tiefe echte Anbetung stattfindet. In Geist. Die Bibel macht oft den Kontrast auf Geist und Fleisch. Fleisch steht für die physische, natürliche Welt und Geist steht für die Transzendenz, für die unsichtbare Welt, für das Jenseits. Wir Christen sollten eigentlich Menschen des Geistes sein. Unsere Heimat ist eigentlich im Himmel. Da gibt es auch ein schönes Lied darüber. Unsere Heimat ist dort in der Höhe. Und so weiter. So, trachtet nach dem, was droben ist. Natürlich sind wir noch hier, physisch gesehen. Wir müssen unseren Alltag bewältigen und so weiter. Aber unser Herz sollte bei Gott sein. Und Geist, im Geist. Echte Anbetung kommt aus dem Herzen. Sie sollte immer in einer tiefen Hingabe zu Gott gegründet sein und das Wesen Gottes widerspiegeln, schreibt jemand. Eine tiefe Hingabe zu Gott. Was heißt das? Der Apostel Paulus schreibt folgendermaßen. Ihr kennt das, ich wiederhole das einfach. Also der Apostel Paulus schreibt den Römer 12,1 über diese Hingabe. Aber bevor er zu Römer 12,1 kommt, Römer 12,1 ist christliche Lebenspraxis. Da geht es um die Praxis. In Römer 1 bis 11, Kapitel 1 bis 11, da geht es um die Theorie. Was sagt er in der Theorie? Er sagt, Gott wird in dem Gewachten wahrgenommen, Kapitel 1. Er sagt, wir sind alle Sünde und haben die Herrlichkeit Gottes verloren, Kapitel 3. Er sagt, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, Kapitel 5. Er sagt, wir sind in den Tod Jesu getauft worden, Kapitel 6. Das Ergebnis der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes ist das ewige Leben, Kapitel 6. Da ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Kapitel 8, Vers 1. Derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Kapitel 8, 11. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Kapitel 8, 14 bis 16. Ist es Lebensrealität? Haben wir das alles erlebt? Verstehen wir das alles? Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben Gottes. Wir erben den Himmel, die himmlische Herrlichkeit. Und dann in Kapitel 12,1 sagt er, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist in den ersten 11 Kapiteln. Was ich jetzt erzählt habe, das ist das Erbarmen Gottes. Gott hat mit uns Menschen Erbarmen, deshalb hat er einen Erlösungsplan ins Leben gerufen. Den Heilsratschluss Gottes, das sind die Dinge des Heilsratschlusses Gottes. Wir sollen Kinder sein, wir sollen Erben des Reiches Gottes sein. Wir sollen in einer neuen Dimension leben. Der Geist Gottes soll uns stärken und kräftigen, dass wir auch so leben können. Er befähigt uns zu einem heiligen Leben. Also, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das ist Gottes Erbarmen, Gottes Erbarmen. Und dann sagt er, die einzige angemessene Antwort darauf, ihr kennt das, ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Gott zur Verfügung stellt. Das soll die Antwort sein auf all das, was Gott uns gegeben hat. Sich Gott zur Verfügung stellen. Die Frage ist, wie machst du das? Wie mache ich das? Wie machen wir das? Also es geht bestimmt nicht um etwas Theoretisches, sondern es geht um Praxis, um Leben. Die Frage ist, wie können wir uns Gott zur Verfügung stellen? Das ist eine Frage, ich darf selber die Antwort geben. Und wenn wir im Vater unser beten, dein Reich komme, was heißt denn das persönlich für mich und für dich? Was kann ich denn dazu beitragen, dass das Reich Gottes kommt? Eines hat Samuel schon gesagt. Du, die Moslems, die knien sich nie, die schämen sich nicht, dass sie Moslems sind. Die haben ja kein Problem. Und wie sieht es bei uns aus? Ich hoffe, dass der Geist uns die Kraft gibt, es auch so auszuleben, dass wir zu unserem Glauben stehen. Ich glaube, in unserem Land, wir leben ja früher hat es mal geheißen, ich sage früher, das christliche Abendland. Aber im Moment ist die Tendenz in eine sonderbare Richtung. Wir sollten unsere Werte verteidigen, die christlichen Werte, die im Wort Gottes verankert sind. Viel zu viele, das erinnert mich an Esau mit dem Linsengericht. Ha ja, ich habe jetzt Hunger. Na ja, da kriegst du halt das Erstgeburtsrecht. Ich verkaufe dir. Hauptsache, der Bauch ist voll. Entschuldigt, wenn ich da ein bisschen... Wisst ihr, und irgendwann kommt dann der Moment, hey, was haben wir denn damals gemacht? Der Segen ist weg. Der Segen ist weg. Bisher waren wir gesegnet und jetzt ist der Segen weg. Wo ist der Segen geblieben? Damals, da habe ich nicht drauf geachtet. Esau hat mit Tränen die Buße gesucht und hat sie nicht gefunden. Leider. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht, sagt der Hebräerbriefschreiber. Wir müssen aufpassen. So, Anbetung. Wahre Anbetung. Wahre Anbetung stellt die Eigenschaften Gottes in den Mittelpunkt. Also ist nicht falsch, wenn wir darüber nachdenken, was für Eigenschaften Gott hat. Seine Größe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, sein und. Gibt es eigentlich ein Ziel in deinem Christenleben? Also ich meine zum Beispiel, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie könnte ich zum Beispiel mehr erfahren über die Barmherzigkeit Gottes? Es gibt also manche Begriffe, die verwenden wir, aber was meint denn das Wort genau? Wie beschreibt das Wort es? Man sagt dazu Definition. Wie sind die Dinge definiert? Ja, wie ist Gnade, Großzügigkeit, also die ganzen Dinge, die wir da so, von denen wir hören, wie ist es definiert? Weiß ich da genau Bescheid? Du, heute gibt es wunderbare Mittel, die es vor 40 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Du gehst ins Internet, gibst einen Begriff ein und dann kommt was. Man muss natürlich vorsichtig sein. Man sollte auch mit jemandem, der Erfahrung hat, auch darüber sprechen, weil nicht immer alles ist so haarscharf. Aber zumindest gibt es viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich komme ja aus einer anderen religiösen Kultur und in meinem Elternhaus war manchmal so die Idee, hey, Weißt du denn noch immer nicht die Bibel auswendig? Jetzt müsstest du langsam auswendig wissen. Warum sagen die das? Ah ja, die Mentalität war, ah ja, der Pfarrer hat studiert, der wird es schon wissen. Ja, aber was nützt mir das, wenn ich vor dem Thron Gottes stehe und der Pfarrer hat es gewusst, aber ich habe nicht danach gelebt, weil ich es nicht gewusst habe. Hey, Gott hat das so wunderbar geschrieben, dass jeder das verstehen kann. Jeder. Also da sind einfache Dinge drin, da sind auch komplizierte Dinge drin. Aber das, was wichtig ist, wie man zum Glauben kommen kann, das kann jeder verstehen. Also wenn er zumindest seine Muttersprache den Text hat. So, die Frage ist, wisst ihr, wenn wir wissen, was die Eigenschaften Gottes sind und das Wesen Gottes, Gott ist Liebe, Gott ist Geist und Gott ist Licht. Das sind die drei Wesensmerkmale Gottes. Und aus diesen Wesensmerkmalen kommen dann die Eigenschaften. Gott ist Licht, das heißt, er ist wahrhaftig. Er ist echt. Gott ist Geist, er ist allgegenwärtig. Er ist allmächtig, er ist allwissend. Gott ist Liebe, deshalb ist er gnädig und barmherzig und so weiter. Und wenn wir diese Dinge wissen, dann können wir ihn auch anbeten, viel leichter anbeten. Und er will angebetet werden. Er will das, er sehnt sich nach Anbetung. Im Himmel wird auch angebetet. Lies mal Offenbarung 4 und 5. Die 24 Ältesten, die fallen vor dem Thron nieder und beten Gott an. Die beten Gott an, heilig, heilig bist du, allmächtiger Gott, heilig. Und es wird gesungen. Lobpreis, das hört nie auf, das hört nie auf. Da sollten wir jetzt schon begeistert sein, das auch zu praktizieren. Hey, wenn der Geist Gottes dich reinnimmt in die Anbetung, hey, wisst ihr, eigentlich, manchmal wünsche ich mir, dass wir ein Orchester hier hätten. Wisst ihr, und dann tutti, alle Register ziehen, volle Pulle, das Lob Gottes. Amen. Ach, schade, haben wir leider nicht. Früher gab es Blasorchester. Du, wenn die spielen, das ist super. Ich war ja auch mal 2 Jahre da. Und hey, wir sollten Gott loben und Gott preisen und Gott danken. Leider gibt es Modeströmungen auch im Reich Gottes. Nicht mehr modern, diese Blasinstrumente. Vielleicht kommt es ja mal wieder. Okay, also Gott will angebetet werden. Und wisst ihr was? Anbetung ist begehrt. Manchmal spricht mir auch, wisst ihr, wenn ein junger Mann eine Frau gefunden hat, dann sagt man manchmal, und gehst zu deiner Angebeteten. Also nur so flapsig. Aber ich sage euch eins, das ist, wisst ihr, warum ist das so? Warum ist das so wichtig? Warum reden wir so? Anbetung bedeutet eigentlich jemand Wert beimessen. Hey, und meine Frau, die ist mir wichtig, die ist mir wertvoll. Wert beimessen. Ist Gott mir wichtig? Ist Gott wertvoll? Das ist die Frage. Wie wertvoll ist es mir denn? Wie wertvoll ist er mir denn? Anbetung ist begehrt. Selbst der Teufel will angebetet werden. Stellt euch mal vor. Der Teufel hat Jesus versucht in der Wüste und dann zeigt er ihm die Reiche dieser Welt. Und ich sage euch eins, in dieser Welt gibt es wirklich Reiche. Da strotzt alles vor Reichtum. Gehst mal nach Dubai, an diesen riesen Turm von 900 Meter. Da kannst du eine Mahlzeit bestellen, die ist mit hauchdünnem Blattgold überzogen, kannst sogar Gold essen. Kam im Fernsehen. Deutscher Koch dort in Dubai. Also es gibt unwahrscheinlichen Reichtum. Der Teufel sagt, pass auf, du armer Schlucker. Hey, du kratzt immer am Existenzminimum. Am Monatsende erzählst du noch die Münzen, ob es reicht. Ich kann dein Problem lösen. musst mich nur anbeten. Ich sorge für dein Reichtum. Und manche fallen drauf rein. Ja, okay, ich mache mit. Wisst ihr, mit was man Geld machen kann? Viel Geld. Mit der Sünde. Mit Zigaretten, mit Alkohol, mit Prostitution, mit Drogen. Da kannst du ganz schnell reich werden. Ganz schnell. Aber dabei hast du deine Seele verkauft. Jesus sagt, was nützt es euch Menschen? Was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber dabei deine Seele Schaden nimmt oder du deine Seele beschädigst und deine Seele dabei zugrunde geht? Und neulich haben sie es wiedergebracht. Die Frauen, die in der Prostitution arbeiten, die machen sie innerlich kaputt. Du machst dich kaputt, weil du dafür gar nicht geschaffen bist. Gott hat dich nicht dafür geschaffen. Gott hat eine Frau geschaffen für die Beziehung zu einem Mann. Das ist Gottes Plan und nicht Prostitution. Das ist der Teufel. Der Teufel will angebetet werden. Er kommt zu Jesus. Hey, ich gebe dir alles. Du musst nur eins machen. Das ist doch gar nicht so einfach. Mach, gar nicht so problematisch. Mach doch das. Bet mich mal an und ich löse dein Problem mit dem Hunger. Mach's doch. Und was sagt Jesus? Weg mit dir, Satan. Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihn allein sollst du dienen. Weg mit dir, Satan. Geh hinter dich, mich, Satan, hat Jesus zu Petrus gesagt. Also gesagt, Jesus sagt, hey, ich muss nach Jerusalem, ich werde dort sterben. Und Petrus sagt, das widerfahre dich nur nicht, dir nur nicht. Hey, wir wollen dich bei uns behalten. Du bist gut, bei dir gibt es Brot, bei dir du kannst Fische sogar vermehren und es ist immer spannend mit dir, da ist immer was los, da kommen die Massen zusammen. Nein, du darfst nicht sterben. Jesus sagt, hey, geh hinter mich. Das ist nicht der Plan Gottes, was du mir da weismachen willst. Ich muss ans Kreuz, damit diese Welt gerettet wird. So, Anbetung im Geist, aber auch Anbetung in der Wahrheit. Die Wahrheit, es geht um die Wahrheit und die Wahrheit über den Vater erfahren wir durch die Wahrheit, die der Sohn ausgelebt hat. Oft die Wahrheit über den Vater im Himmel, den wir nicht gesehen haben, die offenbart sich uns durch den Sohn, der Mensch und Fleisch geworden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, Jesus. In Jesus sehen wir, wie Gott ist, wie er mit Sündern umgegangen ist. Was für ein Herz er hat, dieser Gott, an den wir glauben. Es gibt viele Götter. Es gab schon immer viele Götter. Aber das waren keine richtigen Götter, es waren Götzen. Es waren Ersatzgottheiten, ohne Leben, ohne Leben. Es gibt nur, ich weiß, manche Leute mögen keine fundamentalistischen Aussagen oder solche ausschließlichen Aussagen. Es gibt aber letztendlich nur einen Gott, wie wir schon gehört haben, der aus Vater, Sohn und Heiligem Geist besteht. Ein dreieinigen Gott, das ist der Gott. Das ist der, der Himmel und Erde gemacht hat, der wahre Gott, an den wir glauben. Das sagt das Wort Gottes und ich glaube das. Und ich verkündige das, auch wenn es vielleicht jemand nicht so gefällt. So, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und weil Jesus sagt, Jesus die Wahrheit ist, müssen wir auch die Wahrheit sagen und in der Wahrheit leben. Anbetung kann nur in Wahrheit stattfinden. Also, man kann es auch anders sagen. Ich kann nicht Gott anbeten mit Aussagen, die gar nicht wahr sind. Das würde Gott nicht gefallen. Natürlich kann ich irgendwas beten, aber ich glaube, Gott würde sich rumdrehen und die Ohren verschließen. Er will das nicht hören. Wir können ihn nur anbeten, wenn wir ihn in Wahrheit anbeten, wenn wir wahre Aussagen machen. Und diese Aussagen, diese Wahrheit finden wir im Wort Gottes. Finden wir im Wort Gottes. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, deshalb legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Er schreibt an eine Gemeinde. Und in dieser Gemeinde waren gläubige Leute. Und zu den Gläubigen sagt er, legt die Lüge ab. Wir gehen ja davon aus, dass Gläubige Heilige sind und immer nur die Wahrheit sagen. Aber manchmal, anscheinend war das notwendig, dass er ihnen schreibt, hey, legt die Lüge ab. Werdet mal ehrlich, keine Heuchelei, kein Scheinchristentum, sondern echt sein. Hey, wenn du was falsch gemacht hast, gib es zu, bekenne es und Gott vergibt dir, sagt 1. Johannes 1,9. Heuchelei? Nein, keine Heuchelei. Nicht so tun, als ob, sondern so wie es dir ist, so ist es, die Wahrheit. Und wisst ihr, wir haben vielleicht alle noch unsere Probleme. Wir sind alle noch nicht, also wir sind, Jesus schenkt uns die Vollkommenheit. Der Vater sieht in uns die Vollkommenheit, weil Jesus uns diese Vollkommenheit schenkt. Aber praktisch gesehen brauchen wir noch Heiligung. Das heißt, praktisch gesehen sind wir noch nicht ganz so weit, wie wir sein sollten. Ihr kennt mein Beispiel mit den Königskindern. Ja? Die sind Königskinder. Ob sie den Tisch verkleckern und ob sie das Geschirr runterschmeißen oder nicht, die sind und bleiben Königskinder. Aber die müssen lernen, sich als Königskinder zu benehmen. Und so ist mit uns Gläubigen auch. Wir sind Gottes Kinder aufgrund unseres Glaubens, unserer Bekehrung, aber unser Verhalten, unser praktisches Christsein, das muss noch Jesusähnlicher werden. Immer mehr Jesusähnlich. So. Und deshalb schreibt der Paulus das an die Epheser. Es wäre noch viel zu sagen. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Es geht ja um Anbetung. Was ist Anbetung konkret? Wie sieht Anbetung konkret aus? Anbetung hat etwas mit Wahrheit zu tun. Anbetung hat etwas mit Geist zu tun. Aber Anbetung hat auch etwas mit Hingabe zu tun, Römer 12. Und Anbetung hat etwas mit Großzügigkeit zu tun. Was ist Großzügigkeit? Was ist Großzügigkeit? Ich sage euch, was Großzügigkeit ist. Also, Lukas 21, Vers 1 bis 4, da heißt es, also übrigens, das auch kurz in dem Zeitraum der Karwoche, in der wir sind, jetzt Kirchen, also vom Kirchenkalender her. Jesus blickte zum Opferkasten und sah, wie die reichen Leute ihre Gaben hineinwarfen. Er sah aber auch eine arme Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen hineinwarf. Und er sprach, in Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben. Diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Wir Schwaben reden nicht gerne übers Geld. Aber das Wort Gottes redet relativ viel über den Umgang mit Hab und Gut und Finanzen. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Wir haben sehr wenig über das Thema gesprochen. Ich glaube, dass diese arme Witwe in einer Herzenshaltung der Anbetung Gott ehren wollte und ihm alles gegeben hat, was sie hatte. Eine wahre Anbeterin. Nun, Das ist ein Musterbeispiel für uns. Wenn wir im Glauben fortgeschritten sind, wenn wir einen tiefen Glauben haben, können wir ähnliche Dinge tun. Wir wollen realistisch sein. Auch im Geben und in der Großzügigkeit gilt es, dass wir einen Lernprozess durchlaufen. Man kann lernen, zu geben und großzügig zu sein. Das hängt auch mit unserem Denken zusammen über Hab und Gut. Wie denken wir darüber? Paulus schreibt an die Kolosser, man könnte jetzt noch andere Beispiele finden, zum Beispiel als Jesus in Bethanien war, Maria, als zu Ehren Jesu haben sie ein Festmahl abgehalten, Lazarus, der auferweckt wurde, Johannes 11, war auch dabei. Und Maria bringt kostbares Nardenöl und fängt an, Jesus die Füße zu salben. Und der Judas Iskariot regt sich auf, hey, das ist Verschwendung. Das ist eine enorme Summe wert und die gießt es über die Füße. Da hätte man den Armen was geben können. Der Johannes schreibt, Judas hat es nicht gesagt, weil er für die Armen was tun wollte, weil er ein Dieb war und ab und zu sie in die Kasse gegriffen hat. Deshalb hat er es gesagt. Judas, einer der 12 Jünger, der Verräter, der auch im Umfeld Jesu lebt, greift in die Kasse. Nicht mal im Reich Gottes ist man sicher, vor Dieben, stellt man da fest. Jesus sagt, lass die Maria. Sie hat diese Salbe aufbewahrt, dass sie das Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Also, genau. Und es gibt viele, ich glaube, dass diese Maria, wisst ihr, man schätzt, dass diese Salbe ein Jahreseinkommen wert war. Heute ist ein Jahreseinkommen vielleicht brutto 40.000 Euro, netto ein bisschen weniger. Aber viel Geld. Und diese Frau gießt es Jesus über die Füße und trocknet mit ihren Haaren die Füße ab. Das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Das wünscht sich Gott von uns. Und ich glaube, angefangen von mir, wir müssen alle dann noch was lernen. Wo die Frage ist, wollen wir überhaupt was lernen? Haben wir ein Ziel im Reich Gottes? Gibt es da noch eine Perspektive oder lassen wir das einfach so, wir sind ja gerettet und gut ist. Der Geist Gottes möchte uns weiterentwickeln. Er möchte uns weiter hineinführen in die Tiefen des Reiches Gottes, in die Tiefen der Erkenntnis und der Weisheit des Reiches Gottes. Er möchte uns beschenken. Und wisst ihr, das ist so wie der Mann, der Perlen gesammelt hat und dann hat er eine Perle gefunden, dann hat er alles verkauft, damit er die eine kostbare Perle kaufen konnte. Und genau so ist es auch im Reich Gottes. Wenn wir mal geschmeckt haben, was Reich Gottes für ein Segen sein kann, was es uns geben kann, dann ist alles andere Irdische zweitrangig, drittrangig. Belanglos. Anerkennung bei Menschen wird bedeutungslos. Wir wollen nur noch, Paulus sagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe. Ich jage ihm aber nach, auf dass ich es ergreifen möchte, nachdem ich von Christus ergriffen worden bin. Wenn wir ergriffen sind vom Geist Gottes, vom Reich Gottes, dann haben wir andere Prioritäten. Dann geht es nicht mehr um, ja, okay, letzter Gedanke. Jesus mein Alles. Paulus schreibt in die Kolosser 1,18: Und er ist das Haupt der Gemeinde, Jesus. Denn nach Gottes Plan soll er ihn am Sonntagmorgen den ersten Platz einnehmen. Stimmt's? Nein. Er soll am Dienstagabend oder am Mittwoch bei der Gebetsstunde Montag den ersten Platz einnehmen. Nein. Was sagt da? Was steht da? Er soll in allem den ersten Platz einnehmen. In allem. Anbetung heißt, einer Sache oder einer Person Wert zuzumessen. Die Frage ist, wie viel Wert messen wir unserem Glaubensleben und unserem angebeteten Herrn und Heiland zu? Das ist eine Frage, die jeder sich selber beantworten sollte. Amen.